Brazilian. Sigal Bohling. Titti Nierendorf. Mario Barth. Und Bernhard Kohl. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie in vorweihnachtlicher Stimmung ganz herzlich bei Genial daneben. Wie Sie sehen, haben wir unser Studio festlich geschmückt heute. In zwei Tagen ist Weihnachten.
Eine Laubsägearbeit.
Geweihnachtet. Und ich freue mich, dass Sie uns zuschauen.
Sind wir gerade dabei, Stimmung zu machen? Weil ich habe auch etwas mitgebracht.
Ehrlich?
Ein wenig Weihnachtsstimmung.
Oh.
Das ist übrigens ein Schneemann.
Wie gut, dass ich mein Glücksfeuerzeug dabei
habe. Das ist natürlich noch viel schöner als...
So ein Zufall aber auch.
Übrigens, Herr Baldermann, mein Eichhörnchen hat sich auch perfekt vorbereitet. Mein kleiner Handschmeichler, den ich ja immer dabei habe. Herr Bohnung hat ihm zu Weihnachten extra gerade einen kleinen Handstand beigebracht. Wenn man das mal eben zeigen darf. Da kann Ihr Elch sich aber hinter verstecken.
Jetzt ist er umgekippt. Ja.
Soeben ist das Karnickel umgefallen.
Man ist kein Karnickel. Ein Eichhörnchen.
So. Also ich finde es schön, dass wir uns alle kurz vor dem Heiligen Abend noch mal zusammengefunden haben. Ich werde das mal hier wegnehmen. Darf ich Ihnen das mal geben? Spielen Sie einfach mal Weihnachten ein bisschen. Ja?
Herr Baller, ich ziehe derweil schon mal wieder meine Stiefel aus in der Hoffnung, dass Sie mir gleich was reingelegt haben. Dann.
Frau Wahnsinn, in zwei Tagen ist Heiligabend, Nikolaus war schon.
Wie? Und zu Weihnachten kriegt man überhaupt nichts mehr in die Stiefel?
Aber nicht in die Schuhe.
Nein, nicht in die Schuhe.
Aber nach Nikolaus ist vor dem Nikolaus?
So. Ja.
Das Schöne ist, meine Damen und Herren, dass wir in dieser besinnlichen Stimmung heute Abend keine einzige Frage dabei haben, die auch irgendetwas mit Weihnachten zu tun hat.
Das wollen wir erst noch mal sehen.
Das liegt einfach daran, dass wir diese Sendung schon viel früher machen wollten. Aber haben uns dann doch entschlossen, sie zwei Tage vor Heiligabend
zu machen. Wir wollten sie doch, glaube ich, Mitte November.
Anfang November. Ja,
weiß ich noch. Würde ich das alles fragen. Ja, schade. Hat nicht geklappt. Schade.
Das ist doch schade. Alles Weihnachtsfragen.
Aber Anfang November haben wir dann die Sendung gemacht, die wir erst im Januar machen wollten. So, jetzt fangen wir an. Wir gehen zu Daniela Nicksch. Sie wohnt in Rottgau, das liegt in Hessen. Daniela, Ihnen erstmal fröhliche Weihnachten. In zwei Tagen ist es ja soweit. Daniela Nicksch möchte wissen, was ist eine Leselatte?
Eine
Leselatte.
Ja, das kommt auf die Literatur an.
Bundesjugendspiele.
Leichtathletik, Weltmeisterschaften wegen mir auch. Wenn man jetzt ausmisst, wie weit jetzt jemand gesprungen ist, dann misst man das mit einer Latte und dort sind die Ziffern so groß aufgetragen, dass auch der Kampfrichter, der 20 Meter weiter seinen Tisch hat, das lesen kann, um das dort zu notieren. Ja. Das ist die Leselatte.
Oder,
nein.
Wir gehen mal nach China. Menschen, die gerne Bücher lesen, heißen ja in Mitteleuropa Leseratte. Das ist die Leselatte.
Ja, jetzt frage ich mich, was ist denn eine Reseratte?
Ja, genau.
Herr Barth, 2L.
Das ist eine Leselatte. Oh, du bist eine Leselatte.
Leselatte.
Eine
Leselatte. Leselatte. Nicht Leselotte, das ist wieder was anderes.
Leselatte Pulver.
Ja.
Ich glaube eine.
Leselatte Pulver.
Oh, ich eine Leselatte. Das ist eine Latte, wo man den Wasserstand ablesen kann. Ja, so einfach macht man die Stimmung kaputt.
Hochwasser. Zack. Hochwasser.
Ja.
Hochwasser. So, hat dreimal jetzt gesagt.
Zack, abgelesen, zack.
Skala. Eine Leselatte ist am zum Beispiel Düsseldorf oder sowas, die haben ja auch so einen Eichturm.
Pegel.
Ja. Und das ist dann eine Latte und das ist die Leselatte.
Mit.
Entweder Hochwasser oder B.
Ich suche mein Brillenputztuch.
Ach so, oder?
Oder Schneehöhe.
Weder noch.
Aber
Sie gucken jetzt so.
Wie ist es denn?
Ich weiß es.
Bitte.
Du gehst in ein Café morgen.
Ich denke überhaupt nicht dran.
Und da kriegst du ja eine
Latte. Putzt sich jetzt wirklich nur die Brille, weil sie sich die Brille putzen wollen?
Warum soll ich mir denn sonst die Brille putzen, weil ich aufs Klo muss oder was?
Sie sind doch ein alter Showman. Sie sind doch ein Hase.
Aber
Sie
ich mache das gar doch, nicht im Bild.
Sie einen ganz bestimmten dramaturgischen
Bild. Oder einen Hinweis geben wollen.
Ich bin gar nicht im Bild.
Sie sind nicht im Bild. Ist das hier Radio? Oder wir
ich weiß, warum der alte Mann es gemacht hat. Eine Leselatte natürlich. Wir sind beim Optiker.
So.
Die Leselatte.
Ich habe doch gesagt, Weihnachten helfe ich immer ein bisschen.
Siehst du?
Wir sind beim Optiker.
Also wir sind nicht beim Optiker.
Richtig.
Dann bin ich beim
Das ist die Latte. Um das nochmal auszuführen, wenn du in ein Café gehst und du holst dir eine Zeitung, weil da oft eine Zeitung umsonst ist, dann ist die Zeitung in einer Latte drin und das nennt man eine Leselatte.
Falsch.
Nein, ich weiß.
Habt ihr das gesehen? Ja. Habt ihr dieses...
Falsch.
Es gibt ja
diese rauchfreien Cafés, wo dann die ganzen Frauen mit den Kinderwagen hinkommen. Diese Nichtraucher, Starbucks-Teile. Und da gibt
Eine
es jetzt,
hier,
also diese amerikanischen Cafés. Und da gibt es
Starbucks beispielsweise.
Eine sogenannte Leselatte. Das ist ein Latte Macchiato für Kinder, koffeinfrei. Und damit die was lernen, ist wie bei der Buchstabensuppe so kleine Zuckerstücke als Buchstaben drin.
Ich glaube, ist die Leselatte
was
einfach...
Was steht da drauf?
Trink Oma. Dein Leben lang bei uns, werd süchtig. Oder so.
Starbucks steht drauf, Starbucks.
Ja.
Das finde ich aber gut. Eine Leselatte ist einfach so ein Stapel Buchstabensuppe am Supermarkt.
Räum mal die Leselatte rüber, dann Gang 4, nehm eine Milch.
Nicht vielleicht einfach nur ein Zeigestab, vielleicht in der Antike, also eine Tafel, von der jetzt eine größere Leserschaft etwas ablesen soll und vorne ist zum Beispiel ein Professor, der trägt einen Zeigestab, liest vor und führt nun diesen Zeigestab den Buchstaben entlang, damit jeder folgen kann, zum Lesen lernen zum Beispiel.
Ja. Ich würde es euch gerne sagen.
Aber Mathematik?
Eine Leselatte hängt zum Beispiel inzwischen in vielen Kindergärten, Schulen, Bibliotheken. Kids stellen sich daneben. Die Eltern bekommen allgemeine Informationen. Hohecker, kommen Sie mal nach vorne. Kommen Sie mal her.
Wenn das aber für Mädchen ist, bin ich sauer.
Nein, es ist für beide. Die Eltern kommen, bekommen allgemeine Informationen, welche Art von Lesefutter für den Nachwuchs geeignet ist. Schabbel, ich darf dich mal bitten.
Supergeil, wie groß sind meine Buchstaben?
So, also wenn die Kinder wachsen, ja, da ist angegeben... Nein.
Ich muss doch wachsen, aber doch klein sein.
Sie sind ja noch im Wachstum. Richtig, richtig hinstellen. So, also wir machen das Ding mal auf 1,40. Das wäre dann so. Und dann würde ich sagen, das ist also Hohecker bei 1,10. Da steht zum Beispiel 4 Jahre. Szenen aus Büchern werden auf das eigene Leben übertragen. Eltern sollten die Gefühle, Wünsche und Interessen des Kindes beobachten.
Gefühle und Wünsche des Kindes solltest du mal beobachten.
Kinderangebote und Programme der Stadtbibliothek unterstützen die Lesefrühförderung. Das steht hier alles drauf. Das ist eine Leseletter. Okay. Sehen die, wie groß sie sind und können auch gleichzeitig sehen, was die Kinder
aber jetzt... Aber wird da der Mensch nicht auf seine Zentimeter reduziert?
Ja, wird er.
Also, Daniela Nitsch aus Rotzbau, auf jeden Fall 500 Euro für Sie, Gratulation.
Bei mir in der Kindheit war es so, ich stand immer in so einem Türrahmen. Mein Vater hat mir dann ein Buch auf die Hirse gelegt. Ja. Und dann wurde mit einem Kugelschreiber oder einem Bleistift
ein Strich gemacht am Türrahmen.
Ja, aber das ist ja
da musste ich aber gar nichts lesen
danach.
Ja, das
ist ja vorhin Sinn. Das ist ja
nicht mal das Buch, was mir auf der Hirse lag.
Aber das ist doch nicht nur, um die Größe zu messen, sondern auch zu wissen, wie weit das Kind jetzt ist, was man dem Kind zumuten kann. Verstehen Sie, was ich meine?
Das heißt, du bist nie über Hanni und Nanni hinausgekommen.
Und ich dachte, ich wäre Außenseiter, weil ich war nicht im Schullandheim und in der Jugendherberge. Wie heißt das Ding? Heim.
Kindergarten.
Kindergarten. So. Heim.
Also
Heim. Wie heißt das denn?
Kindergarten.
Wo waren die denn? Heim.
Kinderheim.
Internat. Hier, da haben wir Betroffene. So. Internat, da war ich nie.
Aber das Wort kannst du auch nicht kennen.
Natürlich. So, nächste Frage. Florian Müller aus Würzburg. Möchte gerne wissen, warum bekommen Touristen in einem Allgäuer Luftkurort zur Begrüßung gelbe Tücher in die Hand gedrückt? Warum bekommen Touristen in einem Allgäuer Luftkurort zur Begrüßung gelbe Tücher in die Hand gedrückt? Ich hätte noch eine Information, die werde ich euch gleich geben. Wir machen jetzt erst ein bisschen Werbung und sind gleich wieder bei Ihnen. Bis gleich. Da sind wir wieder. Warum bekommt Touristen in einem Allgäuer Luftkurort zur Begrüßung gelbe Tücher in die Hand gedrückt? War die Frage Information wie folgt. Die Tücher sind gelb, quadratisch, 50 x 50 cm groß und werden den Gästen des Kneipp- und Luftkurorts Eumittelberg seit Mai 2007 bei der Begrüßung ausgehändigt.
Ja,
warum?
Das sind Warntücher. Die sollen die Menschen daran erinnern, dass sie nicht in den Schnee pissen. Hunde, das war einfach, die waren es einfach satt, dass da überall diese
viereckigen Hundepisse, ja. 50 mal 50 Zentimeter.
Das heißt, das sind einfach getränkte Tücher von Vorgängern, die es gemacht haben.
Nein. Das sind zum Beispiel Tücher, die dann die Hunde um den Hals so lustig tragen können.
Warum denn?
Ja, damit die darauf, die sollen halt am Baum oder auf dem Asphalt Pipi machen und nicht im Schnee, weil es nicht lecker aussieht, wenn man Fotos macht.
Aber die
will.
Machen doch nicht Pipi am Baum, nur weil sie ein gelbes Tuch um den Hals haben.
Ja, weil die Besitzer können sie ja davon abhalten, auf die Schneeflächen zu pinkeln.
Was hat denn das gelbe Tuch damit zu tun?
Warnung, Gelbtuch.
Kurze Frage, Hella, was ist im Sommer?
Sommer.
Schnee, Sommer? Also,
Gletscher?
Ah, ja.
Also Herr Boni wohnt ja im Allgäu. Ja. Eumittelberg müsste doch ein Begriff sein.
Also ja, das weiß ich wohl. Ich weiß auch, wo der Ort liegt. Ich könnte mir so annähernd vorstellen, worum es geht. Zur Zeit der Blüte der Kräuter dort. Und viele Leute machen da ja Urlaub, um eine Heukur oder sowas ähnliches durchzuführen. Ja, irgendwie Kräuter, dass man das Heu...
Eine Kräukur.
So.
Heu!
Heukur. Siegfried und Heu.
Also es steht damit wahrscheinlich in einem Zusammenhang. Was mir abrupt einfällt, ist, dass Löwenzahnblüten, wenn man jetzt durch eine Wiese hindurchgeht, gelbe Farbe hinterlassen an den Beinen, wenn man kurze Hosen anhat oder gar weiße Hosen, dann sind die knallgelb danach, die Hosen. Vielleicht bindet man sich diese Tücher ähnlich wie Gamaschen um die Hosen herum, auf dass diese eh schon gelben Tücher nochmal zusätzlich gelb werden.
Guter Weg!
Hat das was mit der, weil es ist ja ein Luftkurort.
Ja.
Mit der Qualität der Luft zu tun.
Ja.
Dass man zum Beispiel
sich die vors Maul binden kann, um besser atmen zu können.
Pollenallergie. Dass man eben nicht die ganzen Heupollen
einatmet. Nee, vielleicht, wenn man raucht für Raucher, dass sie das, wenn die einatmen, durch das Tuch ausatmen und man den braunen Rand dann von dem Nikotin sieht, damit der Raucher sieht, wie schädlich es ist, wenn er raucht.
Ist es vielleicht ein Luftkurort, womit Schwefeldämpfen oder so etwas gearbeitet wird?
Also im Luftkurort, ja.
Solange das nicht...
Quecksilber und
so. Ja.
Asbest auch.
Ja, viel wird ja gesprüht morgens Asbest.
Hallo? Vielleicht ist das ja gerade gesund und dann kann man sich aber das davor...
Was ist gesund?
Asbest und Schwefel, ja. Spricht man oft von gesund, wenn man auf den Bronchien hat, einfach mal einen DDR-Bauer saniert.
Ich hab Asbest in den Zähnen.
Wir sind hier voll vorne in der Ecke.
Ja, bitte, ich höre.
Ich glaube mal an so Luftkurorten. Da gibt es doch auch lustigerweise gerne diese überdimensionalen Schachbretter mit überdimensionalen Schachbrettfiguren. Genau. Und das ist in diesem Ort verwittert. Deswegen können die Besucher...
Verwittert?
Hören Sie gar nichts mehr doch. Jetzt, oder was, Herr Walder? Dieses Brett, Schachbrett, ist verwittert.
Yes.
Das heißt... 50 Kurortbesucher, die sich spontan auf dem Parkplatz vorm Supermarkt treffen, können mit diesen 50 mal 50 großen quadratischen Tüchern sich ein kleines Schachbrett improvisieren.
Ja,
weil das andere verwittert ist.
Und können dann Schach spielen.
Und wo kommen die Figuren her?
Das sind lauter solche Höckerchen. Die kann man sich dann so...
Haben die Tücher was mit der Luftqualität zu tun, dass das quasi ein Zeichen oder ein Merkmal ist von gelb ist absolut top?
Na so nicht, die haben aber im weitesten Sinne, haben die da schon mit schon was zu tun, ja. Nur wenn ich das jetzt sage, seid ihr auf der völlig falschen Fährte. Ich sage es aber trotzdem, auch wenn ich euch auf eine völlig falsche Fährte bringe, muss ich es sagen. Weil das wenn ich es nicht sagen würde, würdet ihr mir hinterher vorwerfen.
Das kapiert keiner.
Das hat mit der Luft zu tun. Aber ja, auch gar nicht.
Im weitesten Sinne, ich muss es euch ja sagen.
Vielleicht ist es so, da kann man sehr viel im Freien herumlaufen, wie du schon sagtest. Und dann läuft
im Freien
läuft man
so viel besser herum als drinnen.
Herr Walter, wenn das so weitergeht, ist das jetzt nicht mehr lange das Fest der Liebe, was vor dieser Tour steht. Ich habe noch eine Idee, wie wäre es einfach mit Kopftüchern? Also die haben da vielleicht Rikscha, Fahrradfahrer. Und
in Eumittelberg.
Ja, das ist sehr steil da.
Aber es sind Kopftücher, damit
die... zwei Tücher, oder?
Es ist ein Halstuch.
Zwei Tücher kriegt
Nee, eins. Ich kann mir auch vorstellen, dass... Gelbe Tücher, 50 mal 50 Zentimeter groß, gelb quadratisch.
Da ja jeder das Recht hat, auch da einzureisen in diesen Ort im Allgäu, kriegen die ganzen Touristen dieses gelbe Tuch. Und wenn dann die Luft zu schmutzig wird in dem Luftkurort, weil zu viele Raucher unter diesen Touristen sind, in dem Ort sind nämlich die Eingeborenen alle Nichtraucher, gibt es einen Schirm.
Bitte? Die Eingeborenen.
Die Eingeborenen, die Einheimischen sind alle Nichtraucher.
Die mit dem Baströckchen. Genau. Ja,
und dann gibt es einen spontanen Pfiff von der Polizei oder über Alarmanlage, weißt du? Ja. Dann müssen alle mit diesen Tüchern wedeln, wer so eins hat. Und dann machen sie eine spontane Zählung. Okay, ihr seid 30% so viele Touristen, raus mit euch.
Ich glaube, das habe ich nicht verstanden.
Nee, auch nicht. Ich bin mein Tuch ausgestiegen.
Ich bin jetzt gar nicht eingestiegen.
Wie wäre es denn, wahrscheinlich kriegen die nicht nur das Tüchlein, die kriegen auch noch einen Stock dazu.
Nein.
Wir kriegen nur
die kriegen wohl einen Stock dazu, damit ich die Geschichte hier zu Ende erzählen kann. Die haben nämlich, traditionell in diesem Ort...
Verwitterte Schachbretter.
Auch. Und die haben auch noch das schöne Krippenspiel. Nein, kein Krippenspiel, das kann ja auch im Sommer sein. Ja. Hänschen klein. Ja. Ging allein in die weite Welt hinein. Stock und Hut stand im Hut. Die kriegen also auch noch Stöcke. Und können dann mit den Tüchern, können die dann an den Stock binden. Und sich da die Vesper reinlegen. Für die Wanderung.
Oder ein Goldklumpen.
Was ist denn?
Die kriegen einen Stock, einen Hut, ein Tuch. Im Prinzip ist ganz Eumittelberg ein Fundus.
Ist das eventuell ein Sportgerät, dass man sich auf das Tuch draufsetzt?
Nicht auf das Tuch.
Mit dem Tuch.
Auch nicht mit dem Tuch.
Man rutscht auf einer Sommerrodelbahn zum Beispiel.
Nein.
Nicht unter das Tuch. Man benutzt es gegen die Sonne.
Ja, bei Ihnen schon, aber bei den anderen geht es ja nicht.
Neben das Tuch.
Neben das Tuch.
Man hält das sich auf den Kopf.
Nein.
Ist das ein Segel? Kann man das als Segel benutzen?
Nein.
Der Forstgesicht.
Segel, Wind, reinblasen, Häfelmann, Herr Walder.
Forstgesicht.
Man setzt sich nicht. Das heißt, das ist schon ein Sportgerät, aber man setzt sich nicht.
Also es ist Quatsch. Man setzt sich weder rauf noch runter. Ist auch kein Sport.
Sie wollten einfach nur mal wieder ein bisschen zeigen, wer hier der Herr im Hause ist. Ja.
Danke.
Wissen Sie, wie arm das ist? Ja. Diese jämmerlichen Versuche, hier den großen Max zu markieren, und wir, die wir völlig unvorbereitet in dieses kalte Wasser geworfen werden, wir sollen dann zusammenzucken. So haben Sie sich das vorgestellt.
Und bei Ihnen hat es ja auch funktioniert.
Zwei Vorschläge. Eine Idee ist, das ist eine Sitzplatzreservierung.
Kann ich den zweiten gleich hören?
Ja, und zwar, wie wir. Das ist so demütigend manchmal.
Ja.
Steht auf dem Tuch etwas drauf?
Ja.
So!
Ja!
Und zwar steht entweder eine Zahl, eine Zahl, eine Uhrzeit, eine Richtung, irgendetwas, was ansagt, wo, in welche Richtung man hingehen darf.
Nein!
Das ist
Werbung fürs Gasthaus.
Es steht
fürs Gasthaus.
Für welches?
Kommen Sie zu uns, hier kriegen Sie die Touri-Attraktion.
Post!
Was?
Darum das gelbe Schild hier.
Das ist die ADAC-Zentrale.
Nein!
Verzeih mir, Walter, war das denn eben so, dass auch gar nichts auf den Tüchern draufsteht?
Ich hab gesagt, da steht was drauf.
Das sind einfach...
Ah, da steht was drauf. Sind da verschiedene Buchstaben? Und die
Wenn da was draufsteht, sind da verschiedene Buchstaben.
Nein, wir brauchen immer einen Buchstaben.
Hallo? Es könnten auch
die Postleitzahl.
Alle
Steht da Benedikt drauf?
Gelb. Farbe
des Papstes. Hast du nicht gesagt, der Papst kommt zu Besuch?
Nein, der kommt ja nicht hin. Trotzdem, gelbe Flaggen. Ich denke zunächst einmal an Malaria. Ich denke an den Papst.
Ich denke an Blinde.
In Eumittelberg. Genau.
Die Nummer von der Malaria.
Vielleicht kommt es auch aus der Formel 1 und man darf dann in Eumittelberg nicht überholen.
Das ist ein Werbetuch für eine Restauration.
Wie wäre es denn mit Tour de France?
Steht da vielleicht einfach der Name von dem Ort drauf, weil man den sich sonst einfach echt nicht merken kann?
Ich habe mir schon gemerkt, Eumittelberg.
Du liest das aber auch
ab.
Du hast ein gelbes Tuch in der Hand.
Eumittelberg.
Naja, ist das eine Werbung für ein Restaurant?
Ich sag's euch.
Ja.
Also, jeder Tourist bekommt bei der Ankunft so ein Tuch.
Ich weiß.
Dieser Luftkurort im Allgäu ist so gesund, Luftkurort, dass es dort so gut wie keine öffentlichen Verkehrsmittel gibt, die die Luft verpesten könnten. Es gibt kaum Busse, noch weniger Taxis. Und beim Vermieterstammtisch der Ferienwohnungbesitzer wurde dann diese Idee geboren und vom örtlichen Tourismusbüro gerne aufgegriffen. Jeder Tourist kriegt also so ein Tuch, mit dem er sich dann winkend auf die Straße stellen kann. Da steht nämlich drauf, nimm mich mit. Und wenn so ein Tourist draußen steht, dann weiß der Einheimische in seinem Auto, das ist einer, der uns Geld bringt. Und dann lässt er ihn einsteigen und dann nimmt er ihn mit. Zum cool. nächsten Kneipe, in den Supermarkt.
Muss aber noch drunter stehen, lass mich aber bitte irgendwo wieder raus.
Wahrscheinlich. Florian Müller aus Würzburg, 500 Euro. Gratulation.
Wir lassen rum und wollen nach Hause. Sehr lange.
Ich finde, das ist eine sehr schöne Idee. Das sollte man in Köln auch machen.
Sehr gut. Oder in Berlin. Ja. Funktioniert in Berlin mit Sicherheit.
Fahr mich raus.
Ja. Fahr mich raus.
Auf der A1. Hier.
Haben wir früher nicht nur einen Daumen raus?
Ja. Ja, aber so erkennt man in Eumittelberg Touristen.
Super geil. Und die einheimischen Jugendlichen, die ziehen den Touristen die gelben Tücher ab, damit sie nach der Disco nach Hause kommen. Los, gib mir dein gelbes Tuch.
Nein, nein, nein.
Aber ich denke mal, die werden sich in Eumittelberg
Und die Preise legt auch jeder Eumittelberger dann selber
fest. Da gibt es keine Preise. Die werden umsonst mitgenommen.
Sie haben doch gerade eben gesagt, wir wissen dann, dass wir Geld verdienen.
Ja,
Wenn ein Tourist winkt, sagt sich der Eumittelberger, das ist einer, der uns Geld bringt in die Stadt, weil er Tourist ist. Verstehen Sie, was ich meine? Jeder Tourist lässt
gedacht,
doch Geld.
Geld bringen im Sinne von,
nein, der muss zahlen. Nein, nein, die müssen nichts bezahlen. Das ist Anhalter. Tolle Idee. Sollte man in Großstädten auch machen.
Aber Buenos Aires. Ich persönlich auch nicht schlecht. Hat jeder bei. War so ein Daumen.
So ein Daumen hat jeder bei.
Außer
die Leute, die im Sägewerk arbeiten.
Ja. Den wollte ich nicht sagen, weil ich die zu schlecht fand.
Ich bin in einem Alter, ich kann es mir erlauben. Ja. Meine Damen und Herren, wenn Sie auch so schöne Fragen haben, dann können Sie uns die einschicken. Genial daneben 50616 Köln. Rufen Sie an 01378 1011 20 oder die E-Mail fragen@genialdaneben.de. Wir freuen uns über jede Frage. Über diese schönen Fragen natürlich ganz besonders, aber schicken Sie einfach ein. Hans-Jürgen Schmitz wohnt in Neuwied, ist heute Abend bei uns. Kurz vor Weihnachten kommt er zu uns nach Hürth-Kölzschöre. Wo? Hans-Jürgen. Dort oben. Dort ist Hans-Jürgen Schmitz.
Hätten wir im Tuch, wäre jetzt besser, war Hans-Jürgen?
Schöne Frage von Hans-Jürgen Schmitz aus Neuwied. Er möchte wissen, was ist ein NATO-Zebra?
NATO-Zebra?
Ja.
NATO-Zebra. Das ist ein NATO-Zebra?
Ja.
Ich habe in meiner Elsa einen NATO-Knochen.
Was ist das?
Was ist denn ein NATO-Knochen? Was
Elsa kommt denn aus Köln?
Ja, pass auf, ich kann von vorne gerne anfangen. Elsa hat einen NATO-Knochen.
Ja.
Also, Elsa ist mein Auto. Eine ältere Dame vom Fabrikat Jaguar. Das wohnt in der Tiefgarage. Ich fahre nicht so richtig oft mit diesem Auto. Vor allen Dingen, seitdem ich nicht mehr so oft nach Marienheide fahre, wird es selten bewegt. Und dadurch, dass es selten bewegt wird, war immer die Batterie leer. Jetzt haben die freundlichen Herren von Jaguar haben mir einen NATO-Knochen eingebaut. Das heißt, ich habe da hinten so einen kleinen knochenartigen Plastikpümpel. Wenn ich den abdrehe, ist die Batterie von Elsa abgenippelt. Und wenn ich ihn wieder reinstecke, hat er wieder die Batterie. Ich muss dann zwar immer das Radio neu kodieren und nicht kaufen. Ich muss den Code neu reinmachen, ich muss die Uhr neu stellen.
Code neu reinmachen?
Code, C-O-D-E, Herr Balder. So, und die nennen das in der Fachsprache NATO-Knochen, weil die NATO mit ihren großen, fetten Autos auch diese Knochen Wahnsinn, haben.
Ich möchte wissen, was ein NATO-Zebra ist.
Ja, jetzt passen Sie mal auf. Ich muss Ihnen doch erst mal erklären, was ein NATO-Knochen ist. Und ein Zebra hat doch viele Knochen. Das heißt, ein NATO-Zebra
Ich werde wahnsinnig.
Das ist Moment! Moment, jetzt haben doch die Armee Seepanzer. Gerne mal diese Zebramuster zur Tarnung. Das heißt,
was haben die? Haben doch keine Zebramuster zu tragen. Die haben Bäume, Laub.
Sie wundern sich.
Ich hätte es nicht. Wenn jemand durch so eine Herde Zebras fahren, sieht man die nicht.
So! So!
Aber. Aber das gibt es vielleicht bei. Aber bei Schiffen, Fregatten und so, da mag es das geben. So ein grau-weiß Verlauf, so ein bisschen Zebra.
Ein Narko-Zebra ist, glaube ich, ein völlig geeichtes Zebra. Bei der NATO ist ja alles absolut geeicht, überall gleich alles. Und es gibt mit Sicherheit, wie es irgendwelche NATO-Pläne gibt und NATO-Kleidung und so, gibt es das klassische NATO-Zebra. Nein. Das heißt, das hat 52 schwarze und 53 weiße Streifen.
Nein.
In einem Abstand von 5 cm. Ich wollte das einfach nur mal sagen.
Ich weiß es!
Ja, du weißt es?
Ja.
Super. Das NATO-Zebra ist ein aufgerollter Zebrastreifen, wenn man mitten in der Frontlinie auf einmal einen Fußgänger hat.
Dann
kann man
das ja auch. Ja,
genau.
A nach B. Das ist toll.
Entschuldigung,
verschiedene Ideen. Erstmal, Zebras haben ja sehr kurze, eine kurze Mähne.
Das ist richtig.
Ist das der NATO-interne Begriff für einen Bürstenhaarschnitt? Zweite Idee,
ich habe noch eine dritte.
Zebra-Maultier. Klar, Maultiertruppen gibt es ja immer noch in der NATO.
Das sind welche, die sagen, oh, ich habe keinen Bock, oh, nö.
Ja, es genau, unwirsche Mulis, die halt nicht mitmachen wollen. Da spricht man vom NATO-Zebra.
Ich habe auch noch ganz kurz eine Idee, weil ich weiß, dass Zebras alle eine verschiedene...
Militär.
Alle eine verschiedene Zeichnung haben, wie Fingerabdrücke. Jedes Zebra hat eine verschiedene Zeichnung. Hat es also dennoch etwas mit der Tarnung beim Militär zu tun?
Das würde ich jetzt gerne mal weiter erläutern.
Ja, aber nur um Hohecker zu quälen. Ja, ja. Aber ich quäle gerne mit meiner zweiten Idee.
Leute, das Jahr rennt uns davon.
Wer rennt davon?
Das Jahr.
Das Jahr. Das dauert doch noch eine Weile. Wir haben doch erst Weihnachten.
Ja, aber doch, das ist...
Sinn, machen Sie mal weiter.
So, danke, Herr Balder. Lieber, lieber, lieber junger Mann. Zweite Idee.
Boah, Hella, wenn deine Nase schlägt gerade drüben durch den Bildschirm.
Zweite Idee ist schnell erzählt, Herr Hohecker. Ich lasse mir nur etwas Zeit. Nein, ist das ein Zebra, was ein Nahtoderlebnis hatte?
Nein. Ich bin bei einer... Frankreich ist ein NATO-Zebra.
Bitte?
Frankreich ist ein NATO-Zebra. Wenn man auf wenn man auf einer Landkarte die NATO markiert, dann werden bestimmte Länder, die nur so halb bei der NATO sind, zebraförmig markiert, gestreift. Ja, so das sogenannte NATO-Zebra. Das ist nicht blau, das ist gestreift.
Wer ist denn halb bei der NATO?
Ja, Frankreich zum Beispiel.
Wieso halb?
Also müssen Sie die Franzosen fragen. Und weil wir sie nicht wollen. Aber... Sie haben so einen Sonderstatus. Leute mit einem Sonderstatus.
Sag mal, wegen der Antwort jetzt das ganze Theater.
Ja, wirklich, dafür 10 Minuten.
Entschuldigung. Ich denke, das NATO-Zebra ist eine besondere Züchtung, das in Oliv und Schwarz gestreift.
Das kommt von Herzen.
Was in Oliv und Schwarz gestreift, ungefähr, naja, fast so, in Einsatzgebiete, zum Beispiel Afghanistan, wo die NATO mit den Amerikanern unterwegs ist.
Richtig, wo die Minentrupp quasi das...
Richtig, dann ist nur das halbe Tier tot.
Es gibt ja ein Trüffelschwein und so gibt es die NATO-Zebras.
Ja, hey, ich brauche noch einen Schub NATO-Zebras.
Ja, ja, da kommen dann 12 NATO-Zebras aus dem LKW raus.
Büstenhalter, Wunderbra, großer C. Nein. Olivgrün, Militärtarnanstrich.
Wie wär's?
NATO Zebra.
C. A, B, C. A, B, C.
C. Röpfchengröße.
NATO Zebra, ist das alles eine Abkürzung? Aus der Medizin, es gibt doch diese zerebrale, helft mir.
Zerebral.
Also ist das eine Abkürzung?
Cerealien,
auch schön, Smacks. Herr Balder, ist das aus der Medizin ein Abkürzungsbegriff?
In keinster Weise.
Ein Nachtzieher, es gibt ja einen Panzer, der heißt Leopard.
Ja.
Oder ich Leopard. Weiß es.
Und dann gibt weiß es schon wieder.
Dann gibt es, der ja. weiß so vieles, dieser Mann. Und dann gibt es ein LKW, das ist das NATO-Zebra.
Das von dem Leoparden davonfährt.
Alles gut.
Gut. Ich finde das schlüssig.
Das ist okay. Ich hab da noch einen Schluck Tee, da ist noch irgendwas drin.
Das ist gut. Der ist NATO-Zebra, gestreift. Das ist Feinripp für Soldaten.
Oh, das ist gut. Das ist die NATO-Unterwäsche.
Ist das Substantiv von Zelebrieren? Zelebration?
Zelebration ist eine Zelebrierung, Weihnachten.
So, ich sag's euch jetzt. Ja. Also, es ist Soldatensprache. Die Bundeswehr als Mitglied der NATO ist voller NATO-Zebras. So werden intern Soldaten genannt, die den höchsten Mannschaftsgrad erreicht haben. Dann ist man zum Beispiel Oberstabsgefreiter und den erkennt man an den 5 Streifen auf der Schulterklappe. Gestreift wie ein Zebra und weil der Bundeswehrsoldat seinen Slangwörtern gerne ein NATO voranstellt, heißen diese Leute der Oberstabsgefreite.
So,
zum Beispiel NATO-Zebra. Hans-Jürgen, 500 Euro. Gratulation.
Jetzt mein Bund war gemacht. Bist du so
ähnlich? Ich dachte immer, die Uniformen wären einfach von Adidas.
Ja. Zebras haben doch keine symmetrischen Streifen.
Waren Sie eigentlich beim Bund, Frau von Sinn?
Ich habe noch nicht mal in meinen Hosen einen Bund, Herr Balder.
Aber Sie wollten doch früher immer den Bund des Lebens, mit mir in das Leben.
Mit Ihnen, ja, so ja. war's.
Jetzt geht's los.
Bis es
Hast
zum
du
Bund
mir noch
wurde.
Eine Frage?
Ja. Hab ich. Bernd Korsen wohnt in Dünsen.
Ja, das ist schlecht gelaufen.
Ist auch blöd. Wo kommen Sie her aus Dünsen?
Aus. Oh. Jetzt ist aber ganz. Jetzt
ich hab's falsch betont. Aus Dünsen. Also, Dünsen liegt in Niedersachsen und Bernd Korsen weiß das auch, weil er ja dort wohnt. Und Bernd hat folgende Frage: Was ist ein Spontansprung?
Eisprung? Sowas? Eisprung, genau. Finde ich gut.
Wir sofort beim. Ja.
Spontansprung.
Ja. Wir sind also in der Frauenmedizin. Es handelt sich um einen Eisprung, der ja eigentlich sonst rhythmisch relativ pfiffig festgelegt ist. Wenn man sich aber zum Beispiel in einer Sendung befindet und an einem merkwürdig gebogenen Schreibtisch sitzt, man muss sich furchtbar aufregen, weil ein sehr alter, hämischer Mann vor einem sitzt, kann man schon mal einen Spontansprung.
Also ich finde den Herrn Boning gar nicht so alt jetzt.
Sie wissen, wen ich meinte.
Spontansprung ist vielleicht ein Reflex. Das ist ja oft, dass, wenn man bei einer Rolltreppe oder sowas oder hochfährt.
Oder Fahrstuhl.
Ja, oder irgendwie sowas. Und jetzt stoppt, dass du dann automatisch springst du.
Bin ich noch nie ehrlich?
Ja, ich mach das oft. Ich habe ganz viele Spontansprünge. Nachts. Teilweise nachts.
Ja, dieses Zucken, was man
das
hat.
Zucken. Das ist auch gut. Das ist vielleicht auch gut.
Das ist aber ein Spontanzucken.
Naja, aber.
Was denn mit der Reiterei? Wenn so ein Tier scheut, jetzt beim Springreiten, und das läuft gar nicht erst an, sondern das Tier geht vor den, wie sagt man denn, ich kenne mich, der Ochser. Stellt sich vor den Ochser und völlig unabhängig von irgendwelchen Anweisungen des Reiters, hops das Ding 30 Meter in die Höhe, touchiert die Flutlichtlampen, saust über das, wie heißt das denn, Stadion hinaus und landet in der Themse. Das ist ein Spontansprung.
Ich bin in der Quantenphysik.
Bleiben Sie in der Quantenphysik. Wir machen ein bisschen Werbung, sind gleich wieder da. So. Sie waren in der Quantenphysik.
Wenn wir vom Bohrschen Atommodell ausgehen, was ja vom Bohrschen Atommodell ausgehen, was ja überholt worden ist, vom Bohrschen Atom. Ich kann noch so viel SCH da reinbauen, wie Sie wollen. Wir sind beim Atommodell von Niels Bohr, was ja von verschiedenen Schalen ausgeht, auf denen sich die Elektronen um das Atom herum bewegen. Ein Spontansprung ist natürlich überholt in der Zwischenzeit. Im Moment redet man eher von Aufenthaltswahrscheinlichkeiten, aber das ist heißen, das machen wir gleich. Auf jeden Fall, ganz kurz. Und plötzlich springt ein Elektron von der einen Schale auf die andere. Völlig spontan. Ja, man kann sich überhaupt so nicht erklären. Bis Mittag. Es kommt dabei zu einer
Moment, Moment.
Ja.
Nein.
Und nun hat man da seinen Nachmittagstee und trinkt den und man hat das Service von der Großtante geerbt. Seit 30 Jahren ist nichts passiert. So. Plötzlich macht es
spontanen Sprung.
Bling.
Wo?
Und plötzlich hat man nur noch den Henkel in der Hand. Im Porzellan.
Von heißem Tee.
Durch kalt und heiß.
Guck mal, der Blick, guck mal, der Blick, guck mal, der Blick, guck mal, der Blick, guck mal, der Blick.
Glas, hier, heißes. Man kann Tee auch im Glas trinken, natürlich.
Man kann aber auch gar keinen Tee trinken.
Es geht generell um das spontane Springen durch Temperaturunterschiede von einem anderen Material. Porzellan, Keramik,
Eis, alles. Asphalt.
Ah, ja,
Asphalt. Hat das was damit zu tun?
Haarrisse.
Nein.
Ihr seid da nah dran.
Ja.
Wir sind aber ihr macht Temperatursprung aus der ganzen Geschichte.
Temperatursprung. Mann steht auf dem Haus.
Wir was sind macht der?
Der steht auf dem Haus.
Warum soll der auf dem Haus stehen?
Weil er schlimmer gedacht hat, seine Frau hat ihn verlassen.
Er sagt, geh aufs Dach, du Vogel.
Geh aufs Dach. Er steht da, denkt, Mensch, ist ja blöd
Nein,
gelaufen.
Weil der Wirt gesagt hat, die nächste Runde geht aufs Haus.
Zum Beispiel. Und dann kommt die Temperatur ins Spiel. Das Wetter wird nämlich auch noch scheiße. Er überlegt sich, springe ich oder nicht.
Oder? Herr Balder,
den Gag, den habe ich schon dreimal zu Grabe getragen. Aber Sie buddeln alles aus, was ich nicht wehren kann, oder?
Das kenne ich seit fast 20 Jahren jetzt. Ja. Übrigens, nächstes Jahr haben wir 20-Jähriges, Herr Balder. Ich freue mich.
So, also, bleib doch mal dabei.
Sprung in einem Material, egal in welchem, ohne dass von außen ein Druck ausgeübt wurde. Das Material bekommt einfach einen Sprung. Ob es Beton ist, Glas. Ist egal. Durch ein Materialfehler.
Ja, Materialfehler. Das ist richtig. Zum Beispiel bei
Beton.
Stahl, Zement,
Asphalt,
Keramik, Glas.
Glas. Ah, die Autoscheibe, die einfach bei der Fahrt springt.
Ja. Nicht bei der Fahrt, einfach so, richtige Antwort. Ja, lass ich das. Ja. Super!
Ja!
Nein.
War toll.
Also. Man sitzt zu Hause alleine vor dem Fernseher, keiner ist da, plötzlich ein Riesenklirren im Bad. Man geht hin und stellt fest, die Dusche ist, das Glas ist kaputt. Aus heiterem Himmel, keiner weiß warum, das passiert auch mit der Autoscheibe. Das liegt einfach daran, kommt es in der Herstellung zu einem klitzekleinen Fehler oder springt zum Beispiel beim Transport ein Stückchen Kante ab, dann führt das dazu, dass das unter Spannung stehende Glas aus dem Gleichgewicht gerät und dann spontan zerspringt. Und wenn so ein Materialfehler nachgewiesen werden kann, dann kann man die Versicherung in Anspruch nehmen und wenn nicht.
Der bei kaputten Glas oft machbar ist, dass man sagt, da war man, da hat man eine Ecke gefehlt, wenn da die halbe Dusche im Badezimmer liegt.
Natürlich. Das ist ein Spontansprung, Bernd Korsen aus Dünsen. Es tut mir wahnsinnig leid. Es gibt leider kein Geld so kurz vor Weihnachten.
Muss er sich die Scheibe selber kaufen wieder. Ja.
So, jetzt gehen wir mal in die Schweiz. Dort wohnt Irene von Balmos. Sie wohnt in Subingen. Das liegt in der Schweiz, Subingen in der Schweiz. Irene von Balmos möchte wissen, was versteht man in der Schweiz unter einem Normalstoß?
Billard.
Ja, Kinder, es ist Weihnachten.
Billard. Man kann ja, der Normalstoß ist ja ganz einfach. Also alle wissen, dass man im Fernsehen auch manchmal Billardspieler sehen kann, die jetzt so hinterrücks zum Beispiel
hinterrücks.
Das Kö nach vorne treiben.
Die sind gemein, die stoßen das hinterrücks.
Kö? Heißt es der Kö oder
ja,
das?
Ja, aber das Kö klingt auf jeden Fall nach Abitur.
Das Kö klingt schweizerisch auf jeden Fall. So, der Normalstoß ist halt so, wie man es aus jeder Ferienanlage kennt, wenn Siebenjährige das erste Mal den Tisch blockieren.
Oder beim Sex.
Also was versteht man in der Schweiz unter Normalstoß?
Ja, ja, das ist
also,
ja gerade der Schweizer.
Wie sagt der Schweiz? Wieso redest du von Sex?
Der Schweizer ist ja relativ langsam.
Eins fertig.
Ja.
Und
da ist der Normalstoß. Ist bei dem sowas, der wacht morgens auf, guckt auf die Decke, sagt, leck mich am Arsch, was ist das denn?
Aber das sagt er viel langsamer.
Der sagt, ja, der leck mich am Arsch.
Leck mich
am Arsch. Was ist das dann? In dem Moment kommt Uschi aus dem Bad.
Wer?
Uschi.
Schweizer Uschi. Name. Ja. Das Uschili kommt zum
das
uns.
Das Uschili kommt.
Ja. Kommt aus dem Bad.
Und dann?
Und dann
kommt es zu einem Normalstoß.
Dann gibt es kommt es zu einem Normalstoß.
Ich denke, der Normalstoß, den finden wir in der Gastronomie, wenn zwei Menschen sich zuprosten. Das ist der Normalstoß. Und dann gibt es noch den Gruppenstoß, wenn fünf...
Genau.
Wenn fünf Menschen, wir fröhliche Weihnachten wünsche ich euch. Das ist der Gruppenstoß. Der Normalstoß ist, wie galt, ich hab dich lieb, Prost.
Das war jetzt eben der Gruppenstoß.
Ja.
Stoß auf Stoß, das wäre der Normalstoß.
Ja, aber warum heißt es dann nur in der Schweiz und bei uns nicht?
Naja, bei uns heißt es Stoß, aber bei denen ist es der Normalstoß, weil sonst haben die auch ein... Weil Überlappen, das wäre unnormal. Der unnormale Stoß wäre das Überlappen von Rauffaser in der Hoffnung, wie die Handwerker das gerne sagen, der geht dann wieder weg, wenn er trocken ist.
Also, wieso gibt es das nur in der Schweiz? Also hat es was mit Käseproduktion zu tun?
Ich glaube, weil die einen speziellen Namen dafür haben.
Normalstoß.
Ey, das heißt, die kloppen immer auf so einen Käse rum. Die kloppen immer auf so einen Käse rum.
Es hat nichts mit Käse zu tun.
Wie wäre es denn aber? Stoß finde ich gut.
Es hat was mit Schokolade.
Im TÜV.
Es hat nichts mit Schokolade.
Holzschuhe.
Es hat nichts mit Essen.
Im TÜV.
Holzschuhe.
Bitte?
Holzschuhe.
In der Schweiz.
Na, haben die nicht auch...
Dann machen doch die Holländer Urlaub. Warum soll es da keine Holzschuhe?
Das ist Holland.
Wie wäre es denn? Es ist eine bestimmte Materialprüfung. Dort wird ein sogenannter Normalstoß ausgeübt auf eine Metallplatte, auf eine Holzplatte, Parkett oder sowas, um zu gucken, welcher Belastung er standhält. Ein genormter Stoß.
Oder?
Aber warum denn nur in der Schweiz?
Ja, eben. Das liegt daran.
Ich
sag's zuerst. Ja. Das ist eine schweizerische Nymphomanin. Nochmal Stoß.
Und jetzt sage ich euch.
Und jetzt kommt die Lösung. Achtung, jetzt kommt die Lösung.
Ich distanziere mich von diesen Äußerungen.
Jetzt kommt die Lösung. Alperner. Es gibt, du hast diese langen Alperner, dann machst du... Das war der lange Stoß. Und der normale Stoß ist...
Skifahren, die Art und Weise, wie eine Slalomstange weggestoßen wird oder wie sie abgestoßen wird beim Losfahren. Der Normalstoß war, die Schweizer hat es erfunden. Und nicht der Schwede in der Sauna. Der Finne war es, aber ist ja auch egal.
Ich sag's euch mal.
Ja, sag mal.
Normalstoß. Wenn der Schweizer Bergbauer seine Kühe auf die Alm treibt, dann nennt er das die Alm bestoßen. Das heißt so.
Fragt sich die Schweiz, warum die so klein geblieben ist. Ja, gut.
Weil er die Kühe mit dem Stock antreibt und bergauf nach oben stößt.
Prügelt.
Ja. Er darf dann immer nur eine bestimmte Anzahl von Tieren auf seiner Alm gleichzeitig weiden, damit für alle genug zu fressen da ist. Das ist logisch. Deshalb gibt es für die Beweidung von Schweizer Alpen eine verbindliche Maßeinheit, den sogenannten Normalstoß. Ein Normalstoß, das ist entweder eine Kuh, 4 Kälber, 5 Ziegen oder 6 Schafe, die für den Zeitraum von 100 Tagen auf einer Alm weiden. 100 Tage, weil das die normale Zeitspanne ist, die zwischen Almauftrieb und Almabtrieb liegt. Je nach Größe, meine Damen und Herren, verträgt so eine Alm also eine unterschiedliche Anzahl Normalstöße. 100 Kühe oder 500 Ziegen oder 200. Es ist auch scheißegal. Irene von Balmos, 500 Euro. Gratulation. So, jetzt weihnachtet's wieder.
Machst du jetzt nochmal Stimmung?
Ich mach jetzt Stimmung.
Vergiss das Tuch. Wolltest du jetzt fragen, was das ist? Ist ein Ey. Nächste
Nein.
Frage.
Nein. Also. Ich wollte sagen, dass das also die letzte Sendung vor Weihnachten war. In 2 Tagen ist Heiligabend. Wir hier alle vom Team Genial Daneben wünschen Ihnen allen ein schönes Weihnachtsfest. Machen Sie es gut. Essen Sie nicht so viel. Bleiben Sie ordentlich, damit wir uns alle in einer Woche wiedersehen. Dann haben wir es kurz vor Silvester und dann machen wir alle Eine ganz lustige Sendung.
Herr Balder, denkst du daran, das nämlich Mittuch gleich hochzuhalten, damit du über die Festtage nicht hier im Studio bleiben musst?
Schönes Wochenende. Tschüss.